Servus und hallo zur nächsten Folge von Freaks to Tisch, dem Podcast von Freaks to Table. Wie in der letzten Folge angekündigt, haben wir uns auf den Weg gemacht und sind dieses Mal in Solingen. Dort treffen wir uns mit Basti Jordan von Olivenöl Jordan, um natürlich über Olivenöle zu quatschen. Denn wir bekommen im November die Chance, nach Lesbos zu fliegen, um bei der Olivenernte dabei zu sein, um euch da noch ein bisschen mehr zu informieren. Falls ihr nach diesem Podcast noch die ein oder andere Frage zu Olivenöl habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram, wo ihr uns unter Freaks to Table findet, oder an die Social Media @freakstotable.com schreiben. Und sobald wir dann Basti im November besuchen, werden wir versuchen, euch diese Fragen zu beantworten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Basti.
Hallo Basti.
Praktisch. So können wir uns die Namen einfach merken.
Ja, wir haben auch Gott sei Dank eine Stimme, die unterschiedlich ist, ne?
Ja.
Dass man auch weiß, welcher Basti.
Ich passe das so an, dass die Leute richtig verwirrt sind. Und dann hört sich so an, als wüsste ich sehr viel über Oliven.
Sehr gut.
Wir fangen an, wie bei jedem Podcast. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor. Wo sind wir? Was machst du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Und dann quatschen wir mal weiter.
Also jetzt sind wir gerade hier in Solingen. Ich bin der Bastian Jordan, ich bin Olivenbauer. Aber hier in Solingen natürlich nicht bei meinen geliebten Oliven, sondern in unserem Lager- und Lagerverkauf. Und wir sind eine Familie, die in der dritten Generation auf der Insel Lesbos Oliven anbaut und daraus Olivenöl macht. Dazu noch ein bisschen Feta-Käse, Honig und natürlich Oliven.
Wie ist es dazu gekommen? Also wie kommt man von, woher kommst du eigentlich? Kommst du eigentlich aus Solingen oder?
Also ich bin geboren in Düsseldorf.
Ja.
Jetzt als Solinger oder Hildener, wohne dazwischen sozusagen. Kann man aber einen Zusammenhang erkennen. Die Solinger haben ja früher mal Grafen von Berg hier das ganze Gebiet regiert, bevor sie den Kölner Erzbischof gefangen genommen haben. Aber es würde zu weit führen. Also ich komme auf jeden Fall aus der Ecke hier gebürtig. Und meine Großeltern, die sind Ende der 1980er Jahre nach Griechenland auf die Insel Lesbos ausgewandert, weil sie vorher da schon hingefahren sind und denen das so gut gefallen hat. Aber nicht, um dort Urlaub zu machen, nicht um dort Olivenöl herzustellen, sondern um dort Urlaub zu machen.
Okay.
Und aus der Zeit hat es denen dann so gut dort gefallen, dass sie, nachdem sie viele Jahre dort Urlaub gemacht haben, 1989 gemeinsam mit meinen Eltern ein Grundstück gekauft haben, wo ganz viele Olivenbäume drauf standen. Und zwar 100 Stück waren das an der Zahl. Und mein Großvater ist so veranlagt, das konnte der sich nicht lange angucken, dass sie einfach nur da stehen. Und hat dann die Oliven geerntet und mit der Zeit gelernt, da Olivenöl draus zu machen. Und aus der Situation heraus ist das ursprünglich einmal entstanden.
Und hat dein Papa dann auch Feuer gefangen für die Oliven oder kam das dann erst mit dir?
Ja, also mein Vater auch. Also das Grundstück haben sich eben meine Großeltern und Eltern zusammengekauft und auch das Haus zusammengebaut. Unten die Wohnung für meine Großeltern, dann oben für meine Eltern. Eigentlich als Feriendomizil. Und meine Großeltern hatten so den Plan, dann im Frühjahr 3 Monate da zu sein und im Herbst 3 Monate. Und da sind dann direkt ganz da geblieben. Meine Eltern, mein Vater, meine Mutter sind dann berufsbedingt natürlich nur in den Ferienzeiten mit mir immer da gewesen. Und mein Vater hat dann auch Feuer gefangen, meine Mutter auch. Aber nicht jetzt, um da was draus zu machen, was über den Eigenanbau halt hinausgeht. Und das kam eigentlich, da hat man mich so ein bisschen als Perspektive vielleicht gesehen. Oder das für mich eine Perspektive. Aus einer ganz besonderen Situation heraus. Und zwar war es so, dass das Olivenöl der Insel Lesbos eigentlich keine eigene Identität hatte. Da gab es in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel, der berichtete darüber, dass italienisches Olivenöl sehr gut vermarktet wird, aber 80% der italienischen Olivenöle nicht aus Italien kommen können, aufgrund der Menge, die dort hergestellt wird. Und deshalb haben wir dann in den Zusammenhang gebracht, weil ungefähr der umgekehrte Effekt auf Lesbos ist, dass 80% der hergestellten Olivenöle exportiert werden, meist nach Italien oder Spanien. Und daraus ist diese Idee entstanden, man könnte da eigentlich mehr draus machen.
Erinnerst du dich an das erste Mal, dass du auf die Insel Lesbos gekommen bist als Kind?
Nee, war ich, ich wurde wahrscheinlich sogar auf Lesbos gezeugt. Gibt es Vermutungen, also es würde vom Zeitpunkt her passen. Und seitdem sind wir immer da gewesen. Also die erste Zeit, als ich da war, war ich noch nicht, bin keiner von denen, die sich daran erinnern können, als wir 5 Monate alt waren. Aber danach, irgendwann.
Du hast ja gerade schon ein bisschen den Weg beschrieben, dass du vielleicht dahin geführt wurdest. Aber wie kamst du selber wirklich zum Oliven
Öl zum Olivenbauer? Oder wie bist du es geworden? Wie hast du es dir selber beigebracht? Oder wie lernt man sowas?
Also es ist definitiv bei uns nicht geplant und auch nicht am Reißbrett entstanden, sondern ich bin als Kind dann in dem Olivenhain da rumgelaufen. Mein Großvater hat mich da immer überall dabei gehabt. Bin auf den Bäumen rumgeklettert und aber nicht mit der Idee im Kopf, das mache ich später mal beruflich, sondern das war für mich einfach immer da. Ich hatte dieses Privileg, das einfach erleben zu dürfen, wie viele Menschen damals, die auch hier nach Deutschland gekommen sind, die aus dem Süden kamen. Bei uns eben nur umgekehrt. Und in den 1990er Jahren, als mein Großvater dann eben schon eigenes Olivenöl machte, für den Eigenbedarf, hat es dann immer mit nach Deutschland gebracht. Und weil er Flugangst hatte, war es auch mal ein guter Grund, warum er mit dem Auto fahren musste. Immer ein sehr beschwerlicher Weg von da ist. Und die Nachfrage wurde einfach immer größer hier. Das heißt, die Leute waren so begeistert von der Qualität von dem Öl, dass man irgendwann drüber nachgedacht hatte. Und ich war dann in so einem Alter, 15, 16, wo man ja auch so überlegt, was machst du denn später mal so? Machst du eine weiterführende Schule oder Gymnasium, machst du deinen Abschluss da, gehst du früher, mittlere Reife und so weiter. Ich habe dann doch noch den etwas längeren Weg gewählt, habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht und wollte dann eigentlich studieren gehen. Und zu der Zeit hatte mein Vater und mein Großvater dann gesagt, jetzt lass uns das einfach mal ausprobieren mit dem Olivenöl. Mhm. Du bist ja in einer Situation, du hast ja nichts zu verlieren. Und so ähnlich fühlte sich das für mich auch an. Und dann haben wir einfach gestartet, das auch als Jordan Olivenöl zu verkaufen.
Okay, was für eine Ausbildung hast du gemacht? War das was Naheliegendes oder?
Das kann man so oder so sehen. Also ich habe bei einem Chemiekonzern meine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann bei Henkel, weil die hierher kam, weil einfach die Ausbildung extrem gut ist, die dort angeboten wird. Und aber das hat jetzt ja mit Olivenöl erstmal herzlich wenig zu tun. Aber kaufmännische Grundausbildung ist ja sicherlich mal nicht verkehrt, wenn man sich selbstständig machen möchte. Die Techniken als Olivenbauer habe ich ja eh immer gelernt durch meinen Großvater. Und diese Kombination war dann nicht schlecht. Und dann habe ich ein Studium der Wirtschaftswissenschaften angefangen und währenddessen dann eben angefangen, die Firma sozusagen als Startup in der Garage zu gründen. Weil wir hatten die erste Lieferung, die wir in Griechenland hergestellt haben, haben wir in Deutschland in der Garage gelagert.
Wie es bei einem Startup so ist, oder?
Genau.
Wie alt warst du da ungefähr?
20.
20. Mhm. Das ist schon ein großer Schritt, oder? Mit 20 zu sagen.
Aber das Gute ist, ich sage immer so schön, ich war jung und brauchte das Geld nicht. Weil wenn du in dem Alter bist, du bist ja nicht verheiratet, hast keine Kinder, du hast ja den Druck nicht. Und in dem Alter, so ging es mir jedenfalls, braucht man nicht viel Geld. Ich brauchte damals nicht viel Geld. Mir reichten meine Freunde und das einfache Leben sozusagen. Und das heißt, ich konnte eigentlich ohne relativ großen Druck das Ganze aufbauen. Und was dir dann passiert, wenn du sowas machst, wenn du ganz blauäugig rumläufst und sagst, wir machen jetzt hier das beste Olivenöl der Welt und hier habe ich das, probier mal. Und sagen alle, ach, das kann ja gar nicht funktionieren. Kannst ja nicht nur mit Olivenöl, wie soll das denn funktionieren? Was ist das denn? Erzählen dir erstmal alle Leute, warum sowas nicht geht. Aber in dem Alter, in der Situation, bist du erstmal naiv genug, es trotzdem zu machen und hast auch nicht diese Angst davor zu versagen oder irgendwas, weil du ja auch nichts zu verlieren hast. Du bist ja völlig am Anfang. Rückblickend ist das für mich eine super Situation gewesen.
In unserem letzten Podcast mit den Butterboys hatte Moritz Oswald auch genau diesen Step beschrieben. Aber die hatten Supporter und die hatten auch Leute, die gesagt haben, oh, was wollt ihr denn mit der Butter? Das wird doch eh nicht funktionieren. Erinnerst du dich, gab es bei dir auch Leute, die gesagt haben, oh, was wollt ihr denn mit Olivenöl? Wir haben doch hier genug Olivenöl. Oder?
Ja klar. Das war der Haupttenor, dass einem immer nur erklärt wurde, warum das nicht funktionieren kann oder warum das keinen Sinn macht oder wer will das denn überhaupt haben und so weiter. Und das Schöne ist aber, wenn du dann einfach so jung bist, dann hast du so viel Energie, davon überzeugt zu sein, dass das funktioniert und lässt dich auch nicht da vom Weg abbringen. So ging es mir jedenfalls. Ich wusste, dass die Qualität sensationell gut ist und du hast auch überhaupt nicht, es besteht nicht die Gefahr, dass du irgendwelche Kompromisse eingehen müsstest. Du kannst völlig konsequent sagen, wir machen das genau so mit diesem fairen Gedanken, mit diesem Qualitätsgedanken. Und wenn da einfach weniger bei rumkommt, dann ist das einfach so. Ich habe ja den Druck einfach gar nicht. Ich muss ja nicht irgendwie irgendwas finanzieren oder sonst irgendwas. Ich kann ja ganz klein von null das aufbauen. Und das habe ich einfach versucht und gemacht.
Und von deiner Familie aus, konntest du da machen, wie du wolltest? Oder musstest du dich da absprechen? Oder haben sie einfach gesagt, wir vertrauen dir, mach mal?
Ja, weil es ist ja auch da keine gewachsene Struktur gewesen in dem Sinne. Das konnte ja völlig frei anfangen und meine Familie hat den gleichen Gedanken gehabt. Wenn, dann muss das nur mit Spitzenqualität funktionieren, fair, transparent, ordentlich. Also da gab es auch keine anderen Gedanken in der Familie, dass irgendjemand das anders gesehen hätte. Es ging nicht darum, möglichst schnell irgendwas zu skalieren oder so. Es ging einfach darum, das umzusetzen in guter Qualität und konsequent mit Spitzenqualität und mit einem fairen Gedanken.
Du hast ja jetzt schon mal ein paar Punkte angesprochen. Die Fairness, die Qualität. Was sind noch so Punkte, die euer Olivenöl besonders machen? Also wenn ich jetzt so als kompletter Newcomer mich mit dem Thema Olivenöl beschäftige, ich weiß gar nicht, was es da für Unterschiede gibt. Erklär mir mal die Unterschiede bitte.
Das ist was ganz anderes. Also, was ich eben gesagt hatte, ist unsere Philosophie, die wir tatsächlich damals so definiert haben, die auch damals schon so auf unserer Webseite stand und sich bis dahin nicht verändert hat. Und das andere ist natürlich das Lebensmittel selber, was du gerade nachgefragt hast. Also Olivenöl ist ein bisschen wie Wein von der Vielfalt her. Es gibt also weltweit geschätzt 1200 verschiedene Olivensorten. Wirklich relevant sind davon vielleicht 80, bekannt, mit namentlich bekannten ungefähr 500. Und jede Olivensorte hat eine andere Eigenschaft. Einmal als Olivensorte selbst, dann wo sie herkommt, aus welchen Boden sie hat, welchen Wind, welches Wasser, ob Meerwasser oder nicht und so weiter. Also das spielt alles eine Rolle. Und dann natürlich, wie du das Ganze weiterverarbeitest. Das ist unheimlich komplex. Da kannst du sehr viel richtig und sehr viel falsch machen.
Okay. Was sind so die Hauptländer, wo Oliven wachsen? Beziehungsweise, wo muss man Oliven regional einordnen?
Also mengenmäßig ist mit Abstand 60% Spanien der größte Hersteller von Olivenöl. Danach wird es dann jetzt langsam etwas schwieriger, weil da war es eigentlich immer relativ eine Zeit lang lange klar Italien, aber mit einem deutlichen Abstand gegenüber Spanien schon. Mittlerweile überholt Tunesien langsam Italien und Griechenland tummelt sich immer so da irgendwo in der Mitte rum, ist aber etwas weniger noch als Italien. Und danach kommt dann ganz lange gar nichts mehr. Dann kommen dann Länder wie Syrien, Jordanien, Südafrika, Chile, Kalifornien und selbst China, Japan mit kleinen Mengen. Also überall auf der Welt, wo du einen ähnlichen Breitengrad hast. Und dann gibt es einmal die nördliche Hemisphäre. Das sind dann die ganzen mediterranen Länder. Das schließt auch zum Beispiel Kalifornien ein und so weiter. Ähnlicher Breitengrad. Und dann gibt es die südliche Hemisphäre. Und das sind dann unterschiedliche Zeiten, zu denen es dann dort Olivenöl gibt.
Wie beeinflusst das Klima die Qualität des Olivenöls oder das Wachstum? Also natürlich, nimm uns da einfach mal ein bisschen mit. Erklär uns das mal ein bisschen, was für Einflussfaktoren oder ja, das Wetter auch hat.
Also ganz große Einflussfaktoren logischerweise. Die Olive verträgt sehr, sehr viel Sonne. Sie braucht auch sehr, sehr viel Sonne. Sie braucht eigentlich nicht besonders viel Wasser. Ganz ohne Wasser kommt sie natürlich auch nicht aus. Also wenn zu viel Dürre ist, dann ist das natürlich schon ein Problem. Jetzt hatten wir in den vergangenen 2 Jahren ein extremes Dürreproblem, was aber auch teilweise dadurch begünstigt wurde, dass in manchen Ländern die Oliven dann so plantagenartig angelegt waren und bewässert wurden. Und wenn natürlich kein Wasser zum Bewässern da ist, dann ist es besonders schlimm und besonders schlimm für die Oliven, die eben bewässert wurden, weil sie nicht so tief wurzeln. Dadurch, dass sie bewässert werden, müssen die Wurzeln nicht so tief und sind dann in solchen Situationen besonders gefährdet. Bei uns auf Lesbos zum Beispiel haben wir den Vorteil, du siehst hier, wenn du dich umdrehst, ein Bild, wo du die Situation siehst, dass die alle am Hang stehen und dadurch können sie gar nicht bewässert werden aufgrund der Gegebenheiten. Und deswegen wurzeln sie sehr tief und können dann mit weniger Wasser auskommen, wie das jetzt aktuell in der Situation war, dann sind sie etwas geschützter. Aber das Wetter, das Klima spielt eine große Rolle.
Wenn Olivenbäume bewässert werden, hat es einen Einfluss auf die Qualität der Oliven am Ende oder?
Quantität und Qualität. Also es wird mehr, du wirst mehr haben am Ende. Qualität wird aber nicht zwangsweise besser. Das kann natürlich sogar etwas schlechtere Qualität zutage fördern, weil es etwas säuerlicher wird, wenn du es als Essolive hast. Und beim Olivenöl ist es auch nicht unbedingt qualitätsfördernd, muss aber auch nicht viel schlechter werden. Ist aber grundsätzlich ideal, wenn du die natürliche Bewässerung sozusagen hättest, wenn sie denn passen würde in dem Jahr. Das ist natürlich als Landwirt, jeder Landwirt kennt das. Es gibt kein perfektes Jahr. Es ist entweder zu viel oder zu wenig immer. Aber bewässern ist eher quantitativ fördernd als qualitativ fördernd.
Habt ihr da jetzt in Lesbos in den letzten Jahren eine Veränderung gemerkt? Also, weil ändert sich dadurch der Ertrag, wenn jetzt in einem Jahr nicht so viel Regen fällt? Ist das ein großes Problem für euch? Oder dadurch, dass die Bäume so tief wurzeln, merkt ihr das gar nicht so krass, wie vielleicht in anderen Ländern, die vielleicht noch gar nicht so in diesem Thema drin sind oder noch gar nicht so diese Olivenbaum-Tradition haben? Oder wie wirkt sich das aus bei euch?
Also wir merken es nicht so krass, weil sie eben sehr tief wurzeln. Es haben auch viele andere Länder die Tradition durchaus, aber eben viele, die das dann irgendwann sehr auf Plantage umgestellt haben, gerade diese großen Mengen an Bäumen, die dann irgendwo stehen, das ist alles, also Spanien oder Tunesien ist sehr, die große Menge ist alles auf Plantagenart angelegt und dort wird halt viel bewässert und die merken das sehr intensiv. Und da haben wir tatsächlich den Vorteil, dass wir es nicht so sehr merken, weil es eben Bäume sind, die tief wurzeln. Das ist auch am anderen Regionen da, wo es Gebirge ist und wo es bergig ist, der Fall. Aber man merkt trotzdem insgesamt schon, dass das Klima sich ein bisschen verändert hat. Man merkt da schon auch Nuancen bei uns, dass sich da etwas verändert.
Okay. Wir dürfen ja im November zu euch kommen und bei der Ernte dabei sein. Was erwartet uns da? Wie schaut es da aus? Auf was müssen wir uns einstellen? Wie werden die Oliven verarbeitet? Wie kommen sie? Wie wird Olivenöl gewonnen?
Also für mich ist das was ganz Besonderes, was ihr da sehen werdet. Sowas zu sehen, so ein Lebensmittel wie Olivenöl, was da hergestellt wird, ist sehr direkt. Es ist ja wirklich ein reiner, purer Rohstoff, wo gar nichts dran rumgefeilscht wird, sondern du nimmst die Olive vom Baum, der Saft der Olive sofort draus extrahiert. Das ist ein ganz reiner, ganz direkter Prozess. Ihr werdet allerdings sehen, wie beschwerlich und wie aufwendig das ist, diese Oliven vom Baum zu bekommen. Und diese Atmosphäre, gerade auf Lesbos, das so mitzuerleben, ist für mich immer wieder, obwohl ich das so lange schon mache, also mehr als den größten Teil meines Lebens habe ich damit zu tun, ist das jedes Jahr etwas so richtig Wahrhaftiges. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Weil es einfach ein tolles Erlebnis ist, jedes Mal.
Ist der Olivenanbau die größte Einnahmequelle auf Lesbos? Oder?
Ja, der Olivenanbau, allerdings auch die Feta-Produktion und auch die Uso-Produktion. Mm-mm. Lesbos ist auch die Uso-Insel.
Okay. Wird spannend.
Ja, für uns.
Ich hoffe, du zeigst uns mal alles.
Klar.
Hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kannst du uns einmal noch mitnehmen zur Reise? Hat sich da noch viel verändert, seitdem ihr das angefangen habt? Oder hat sich noch nicht so viel verändert?
Also, das kann man mit zwei Sachen beantworten. Auf der einen Seite schätze ich das immer sehr, dass sich eben sehr viel nicht verändert auf der Insel. Auf der anderen Seite, das ist jetzt eine sehr allgemein gehaltene Frage, wenn man jetzt mal die Herstellungsweise angeht von Olivenöl, hat sich zwar grob nicht so viel verändert, aber im Feinen schon. Also beispielsweise haben wir jetzt gerade in der Ölmühle einen neuen Dekanter eingebaut. Das ist eine neue Technik, die es wieder etwas vereinfacht, die Qualität etwas fördert, etwas verschlankt. Und auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, hat sich etwas verändert. Wir arbeiten heute mit so einem sogenannten Zwei-Phasen-System. Das zeige ich euch dann vor Ort auch mal. Da kann dann zum Beispiel in der zweiten Phase das Nebenprodukt, was übrig bleibt bei der Olivenproduktion, ist ja eine Festmasse, als Pellets ausgegeben werden, die dann als Heizstoff verwendet werden. Oder, das ist noch viel spannender, die Kerne dann als festes Material, wo man Möbel draus bauen kann. Also das sind alles so Sachen, die gab es dann früher noch nicht, weil man einfach auf neue Ideen gekommen ist und das Thema Nachhaltigkeit ja eben auch anregt, dazu darüber nachzudenken, was kann man mit den ganzen Sachen, die so anfallen, noch so machen, anstatt sie einfach nur zu entsorgen.
Ja. Und durch euer Wachstum, hat sich da was verändert? Mit wem arbeitet sie überhaupt zusammen vor Ort? Sind das alles eure Bäume oder?
Wir haben also mit unseren eigenen Oliven damals angefangen, das ist richtig. Wir hatten damals 100 Olivenbäume, haben jetzt selber 1000 Olivenbäume, also haben noch ein paar Grundstücke dazu erworben. Es gibt auf der Insel Lesbos 11 Millionen Olivenbäume und 19.000 Kleinbauernfamilien. Das heißt also, jeder hat quasi ein paar Oliven und wir sind mittlerweile eine Gruppe von knapp über 200 Kleinbauernfamilien, die auf der Insel mit uns arbeiten. Wir haben langsam ein Wachstum hingelegt, haben angefangen erstmal mit ein paar Familien drumherum zu arbeiten. Und mittlerweile sind das tatsächlich, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, sind fast 200 Familien, mit denen wir das machen. Allerdings von 19.000 Familien, die es auf der Insel gibt. Was besonders ist, ist das in der Qualität zu machen, wie wir das gemacht haben, so konsequent halt das umzusetzen. Das ist schon wirklich besonders, was wir da jetzt machen. Also wir stellen jetzt aktuell knapp 350 Tonnen Olivenöl her im Jahr. Die ganze Insel hat in einem guten Jahr schon mal 7.000, 8.000 Tonnen, hat im schlechten Jahr aber auch mal 1.500 oder 2.000 Tonnen. Also in der Dimension bewegen wir uns da.
Wenn du Qualität ansprichst, was macht Olivenöl besser oder schlechter? Also woran merkt man das?
Das ist eine gute Frage. Also wie wahrscheinlich bei allen Dingen ist das eine Geschmackssache natürlich zum einen. Aber die Qualität wirklich festzustellen, das kannst du an bestimmten Sachen festmachen. Man testet das Olivenöl am besten pur dann. Und dann hast du so verschiedene Aromen, die im Olivenöl vorkommen dürfen und auch sollen. Und viele Aromen, die dann nicht drin vorkommen dürfen und sollen. Du kannst erstmal, fängt man darin damit an, die schlechten Aromen sozusagen zu testen. Wenn sie drin vorkommen, dann ist es schon mal kein gutes Olivenöl mehr. Das sind bestimmte Fehlstoffe, wie beim Wein gibt es das ja auch, so Bezeichnungen dafür. Beim Olivenöl nennen die sich dann ranzig oder modrig, feucht, stichig, schlammig und so weiter. Weinartig, essigartig, gibt es ganz viele verschiedene. Wenn du das hast, dann ist das Olivenöl sozusagen sofort disqualifiziert. Fliegt raus, wenn du so willst. Und danach, wenn es dann okay ist, dann geht es in weitere Nuancen. Ne? Ob das eine extreme Bitterkeit oder Fruchtigkeit hat und wie die Harmonie des Öls ist, das sind so die Bezeichnungen dafür. Letztlich musst du das aber wirklich trainieren, um das festzustellen. Du musst halt die Bandbreite an Öl erstmal kennen, um die Unterschiede überhaupt zu kennen.
Natürlich.
Das ist so, ihr kennt, gibt es so eine ganz tolle Firma, die nennt sich Original Beans im Bereich Schokolade.
Ja.
Erstmal lernt man normale Schokolade kennen, dann irgendwann lernt man mal Leute kennen, die sich wirklich mit Schokolade auskennen, dann erzählen sie einem mal, was das überhaupt bedeutet. Dann versteht man erstmal das Lebensmittel Schokolade. Und so ist es bei den meisten Lebensmitteln, bei Olivenöl eben auch. Wenn du die Bandbreite nicht hast, dann hast du es erstmal schwer, den Unterschied überhaupt festzustellen.
Jetzt hast du schon Original Beans angesprochen. Die produzieren ja Schokolade teilweise oder die meisten Schokoladen nur aus einer Bohne. Oder eine Art Bohne wird nur für eine Schokolade verwendet. Wie ist das beim Olivenbau oder beim Olivenöl? Kommt in ein Olivenöl nur eine Art Olive oder wird da gemischt? Oder gibt es da... Ja, also wie ist da das Prozedere?
Das meiste, was du kaufen kannst, wenn du irgendwo Olivenöl kaufst, sind Mischungen. Mischungen aus einem Land, also aus Griechenland, aus Italien oder Spanien oder aus der EU. Das ist das allermeiste, was du bekommst. Also ein Großteil sind Mischungen aus der EU oder Mischungen aus der EU und Nicht-EU. So steht es dann auch auf dem Etikett.
Also auch beim Honig, glaube
ich. Ja, ja.
Oder auf ganz vielen Lebensmitteln.
Richtig, richtig. Also. Und das sind wirklich dann beliebige zusammengemischte Lebensmittel, die... Ist okay, stirbst da ja nicht von, ist vollkommen in Ordnung, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Olivenöl, wie wir es jetzt beispielsweise und andere Olivenbauern herstellen, was dann aus eben ganz bestimmten Regionen, aus bestimmten Oliven kommen. In unserem Fall nennen die sich Colovi und Andramitiani und die gibt es in unserem Fall auch tatsächlich nur auf der Insel Lesbos und noch konkreter bei uns im Südteil der Insel Lesbos. Also wir sind da wirklich sehr regional unterwegs und kennen eben jeden einzelnen Hain, jeden einzelnen Baum, jeden einzelnen Bauer, mit dem wir das machen. Da gibt es jetzt nicht irgendwie beliebig nochmal von da was dazu gemischt oder so, sondern das ist sehr präzise alles und spielt auch eine große Rolle bei dem, was dann am Ende als Lebensmittel da rauskommt. Weil das, was du oben reintust, kannst du bei so einem Rohstoff wie Olivenöl oder eben auch bei Schokolade nur sehr bedingt dann nachher noch verändern.
Jetzt interessiert mich deine Sicht als Produzent. Genau diese Kennzeichnung, wenn draufsteht, aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern. Wünschst du dir da eine einheitlichere Kennzeichnungspflicht oder eine sorgfältigere, dass es detaillierter draufsteht? Oder wie ist deine Meinung dazu?
Meine Meinung ist geteilt. Also ich finde das erstmal natürlich anstrebenswert, das so zu machen, wie wir das machen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt in den letzten Jahren durch diese Knappheit an so einem Rohstoff auch gelernt, dass man muss natürlich auch dafür sorgen, dass wirklich genug da sein kann auf der ganzen Welt. Und wenn jetzt beispielsweise in einem Land wie China, wie es gerade der Fall ist, die Nachfrage nach so einem Lebensmittel steigt und wir jetzt aktuell schon nicht in der Lage sind, in manchen Jahren den Bedarf zu decken, ohne dass ein Land wie China oder auch Indien einen Bedarf an so einem Lebensmittel bekommt, dann wäre es ja ein Problem, wenn das da wirklich exponentiell steigt, weil da sind ja die Einwohnerzahlen so groß, dass das hinten und vorne nicht reichen würde. Und das ist erfreulich, dass dann auch China beispielsweise mittlerweile 44.000 Tonnen Olivenöl herstellt, gegenüber vor 20 Jahren, wo es quasi gegen Null tendierte. Einmal, um den Bedarf zu decken. Und jetzt kommt noch ein zweiter Faktor hinzu. Ein Kilogramm Olivenöl setzt oder bindet im Schnitt 10 Kilogramm CO2. Das heißt also, es ist super, desto mehr Olivenbäume angebaut werden, weil es ja auch für unser Klima einfach nichts Besseres gibt. Das ist natürlich eine ganz andere Betrachtungsweise. Insofern ist es perfekt, wenn China und Indien auf die Idee kommen, wir setzen jetzt ganz viel Olivenöl ein, bauen ganz viele Olivenbäume an, weil es einfach genau in die richtige Richtung geht und nicht wie in Brasilien die Felder abgeholzt werden.
Ja. Welche Länder sind denn die größten Abnehmer für Olivenöl? Gibt es da Zahlen oder weißt du da?
Also natürlich erstmal die südlichen Länder in Europa selber. Also wir können den Pro-Kopf-Verbrauch nehmen. In Deutschland liegt der Pro-Kopf-Verbrauch aktuell nicht mehr bei 0,7 Litern, sondern bei 0,8 Litern. Also sensationell viel. Wohingegen in südlichen Ländern der Pro-Kopf-Verbrauch teilweise bei 20, 25 Litern liegt. Also Griechenland zum Beispiel, Italien liegt da bei 10, 15, Spanien auch um den Dreh knapp 20 Liter. Das sind ganz andere Verbräuche, die da sind. Da wird das meiste logischerweise entsprechend verbraucht. Hier ist es natürlich trotzdem viel, weil wir einfach so viele Einwohner haben. Dann Frankreich, da ist es etwas mehr. Wir sind als Deutschland noch auf Platz 17 in der EU. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und dann steigen aber auch Länder wie zum Beispiel Italien immer mehr drauf ein. Entschuldigung, Amerika immer mehr drauf ein. Das sind ja Riesenländer mit 260 Millionen Einwohnern oder so, sind glaube ich gerade in den USA. Und dort ist auch der Verbrauch enorm gestiegen. Das macht natürlich dann auch nochmal sehr, sehr viel aus. Allerdings hat man den Vorteil, dass auch in den USA immer mehr Olivenöl selber hergestellt wird. Kalifornien und Texas zum Beispiel.
Ja. Jetzt hätte ich noch die 10 am häufigst gegoogelten Fragen zu Olivenöl an dich.
Oh, ich weiß es leider nicht genau, wie die 10 häufigsten sind, aber ich kann es
nicht. Ich habe sie mir aufgeschrieben.
Ach, du hast sie ja. Perfekt.
Ich habe sie mir aufgeschrieben.
Jetzt bin ich gespannt.
Und kurze Antworten.
Ja, bitte.
Ja? Die erste ist, was ist der Unterschied zwischen nativem Olivenöl und normalem Olivenöl?
Also es gibt natives, es ist die zweite Qualitätsstufe. Die erste ist natives Olivenöl extra. Und einfach nur Olivenöl ist die vierte Qualitätsstufe, weil dazwischen gibt es noch die Mischung aus nativem und raffiniertem Olivenöl.
Okay. Also es sind einfach nur Qualitätsstufen.
Ja.
Und nochmal, damit es alle verstehen, wenn man das beste Öl kaufen will, dann ist es natives Olivenöl extra.
Genau, nativ bedeutet in dem Fall jungfräulich, also naturbelassen, und nativ extra ist besonders naturbelassen.
Okay.
Also besonders gut.
Dann die nächste Frage, wie lange ist Olivenöl haltbar und wie lagert man das?
Olivenöl ist theoretisch für immer haltbar, weil es wird in dem Sinne nicht schlecht, dass man es nicht mehr konsumieren kann, es verliert nur an Aroma. 18 Monate gibt man ungefähr an, ist vollkommen okay mit dem Aroma. Und die Lagerung idealerweise wäre bei 15 Grad, bis 22, 23 Grad ist aber auch noch okay.
Okay. Was bedeutet kaltgepresst bei Oliven? Und gibt es auch noch was anderes als kaltgepresst?
Genau genommen würde man das heute als kalt extrahiert bezeichnen. Man darf es im Volksmund noch kaltgepresst nennen, weil es so bekannt ist. Es wird aber heutzutage gar nicht mehr gepresst, sondern eben wie gesagt extrahiert. Früher wurde es noch gepresst und es gibt noch ganz, ganz wenige, die tatsächlich noch pressen. Und kalt in dem Fall, das muss man auch noch erwähnen, weil es wird ja auch genannt, ist, weil es temperaturgeführt wird. Heute ist es so, dass es muss zwischen 18 und 27 Grad sein. 18 Grad, damit sich die Enzyme freisetzen können. Über 27 Grad darf es nicht sein, weil dann die Vitamine kaputt gehen.
Okay. Also eine der nächsten Fragen wäre, kann Olivenöl auch schlecht werden?
Nein. Also ja, es kann an Aroma verlieren. Und wenn es schlecht hergestellt ist, dann könnte es theoretisch Fehlaromen haben. Aber es kann nicht so schlecht werden, dass es für den menschlichen Körper unbrauchbar ist. Es sei denn, es ist Lampantöl, dann ist es aber schon bei der Produktion vornherein schlecht produziert, dann ist es nicht für den Verzehr geeignet. Von vornherein aber.
Okay, alles klar. Die nächste Frage. Ich glaube, die sorgt bei manchen immer noch zu Verwirrung, zu Diskussionen. Kann man Olivenöl zum Braten nehmen? Und
ja.
Wie gesund ist es?
Es gibt nur eine Wahrheit und die lautet ja. Und es gibt auch nur eine zweite Wahrheit zu der anderen Frage, die du gestellt hast, das ist auch nicht ungesund. Soll ich das weiter noch erklären?
Ja, gerne.
Okay. Es gibt sogenannte Diglyceride im Olivenöl und wenn man die in eine Metallfritteuse zum zweiten Mal frittieren würde, könnten diese Diglyceride reagieren, dann könnte dieser Umstand dazu führen, dass es gesundheitsschädlich sein könnte. Aber erstmal ist dieser Umstand sehr unwahrscheinlich, dass der überhaupt eintritt, weil du müsstest es halt zweimal in einem Metallbehälter frittieren. Und auch dann ist es, wie gesagt, nicht wirklich dramatisch ungesund. Also da reden wir von etwas, was es ist nicht mehr ungesund, als einen Cheeseburger zu essen. Ne? Und das heißt also Braten sowieso und der ganze Mittelmeerraum würde die Frage allein schon nicht verstehen.
Was würde der Mittelmeerraum auf die Frage antworten? Was sind die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl?
Das ist eine interessante Frage, weil im Mittelmeerraum macht man sich dafür gar nicht so viel Gedanken, weil es einfach immer da ist.
Ja.
Da macht man sich tatsächlich eher hier Gedanken drüber. Das ist so meine Wahrnehmung. Und die gesundheitlichen Vorteile sind, offiziell benennen darf man die Polyphenole. Das ist ja laut der EU Health Claim Verordnung das, was zugelassen ist, was man sagen darf. Das ist ein Faktor, der aufgrund dieser Antioxidantien, die im Olivenöl sind, dafür sorgt, dass das gute Protein, das HDL im Olivenöl dafür sorgt, dass aufgrund eben dieser Eigenschaften, dieser Antioxidativen, es vor Herzerkrankungen und so weiter schützt und weil es das eben stärkt und das Negative, das LDL, Low Density Lipoprotein, senkt.
Okay. Eine Frage hätte ich noch. Ich muss sie nur ganz kurz suchen.
Ich muss vielleicht noch ergänzend zu dem anderen sagen, es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die gesund sind. Die dürfen nur laut der EU-Health-Claim-Verordnung nicht genannt werden. Also Olivenöl ist wirklich extrem gesund aufgrund seiner Fettzusammensetzung und es gibt da eigentlich fast nichts, es gibt kein anderes Fett, was wirklich so gesund ist. Aber darf man eben diese Einzelgeht, würde dann auch zu weit führen und zu technisch werden, wie wir es eben hatten, ein bisschen bei so einem Nerd-Podcast.
Allgemeines Gut. Ja. Leicht verständliches Gut. Sonst komme ich auch selber nicht mehr mit.
Ja.
Was ist der Unterschied zwischen grünen und schwarzen Oliven?
Es gibt zwei Unterschiede. Der eine Unterschied ist, alle Oliven sind zunächst mal grün am Baum und werden durch den Reifezustand dunkler. Dann gibt es aber Sorten wie zum Beispiel Chalkidiki-Olive oder Manzanilla. Chalkidiki in Griechenland, Manzanilla in Spanien als Beispiel, die trotzdem später auch im Reifezustand noch grün bleiben, weil sie einen höheren Wasseranteil zum Beispiel haben, ist eine Haupteigenschaft und auch aufgrund ihrer anderen Zusammensetzung einfach nicht ganz dunkel werden und die eignen sich dann in der Regel hauptsächlich als Essoliven, sind aber auch so ein bisschen säuerlicher dann als andere Oliven.
Okay, das waren die 10 am meisten gegoogelten Fragen.
Interessant, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Puh. Also, naja, aber wahrscheinlich für den Normalverbraucher super interessant. Also wenn man sich nicht so mit diesem Thema beschäftigt, wir bei den Freaks haben ja immer das Problem, es sind Freaks. Die sind immer so in ihrem Thema so drin, dass die das, mir werden teilweise auch Sachen erklärt, wo ich sage so, oh, okay, so weit hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe ganz andere Fragen, so Basic-Fragen, wo ich mich einfach frage, so, ja, ist das eigentlich gesund? Oder was kann ich denn der Zeitung XY überhaupt glauben?
Ja, das ist so klar.
Von dem her.
Das ist das Tolle hier bei den Freaks. Ne? Ich meine, mir geht es ja genauso. Ich bin jetzt in meinem Thema der Nerd dann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Thema Schokolade, was ich dann in meinem Leben lernen durfte, ne, das ist ja einfach eine extreme Bereicherung auf der einen Seite. Manchmal denke ich mir, hätte ich es lieber nicht gewusst, hätte ich lieber mal gerne wieder so einen Snack gegessen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Mittlerweile macht man das nicht mehr, weil man natürlich weiß, was für ein Scheiß das ist, ne, auf gut Deutsch, dass man es vorher einfach nicht gewusst hat. Ne? Und wie dreckig das teilweise auch ist, das Geschäft, Lebensmittel. Ne? Das ist, man selber macht sein Ding, ist davon überzeugt, weiß, dass es auch okay ist. Aber was mit den anderen Lebensmitteln ist, was man da teilweise lernt, ist auf der einen Seite ja auch sowas, wo man sich so sagt, ist man versaut dann, ne? Weil man das dann nicht mehr machen kann, weil man weiß, wie schlimm das ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass man einfach das dann weiß.
Ich glaube, ne? Du kannst dir halt auch viele Sachen abschauen.
Ja,
also
total.
Gerade auch aus den anderen Branchen. Wie läuft es? Wie soll es nicht laufen?
Ja.
Was können wir anders machen?
Total.
Hast du trotzdem irgendein Guilty Pleasure, wo du einfach sagst, boah, ich weiß, es ist kacke, aber ich kann es einfach nicht lassen?
Habe ich wahrscheinlich ganz viele. Müsste jetzt drüber nachdenken. Also ich bin so der Typ, ich bin kein Pharisäer. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles richtig mache und so. Ne? Ich mache auch ganz viel Blödsinn, der einfach nicht in Ordnung ist wahrscheinlich. Versuche dann ganz viel richtig zu machen, aber müsste jetzt mal drüber nachdenken. Guilty Pleasure. Das ist sicherlich mal so der ein oder andere Riegel, den ich in der Hand habe, wo ich dann weiß, alle von Original Beans würden mich jetzt wahrscheinlich gerade umbringen, dass ich das wieder esse. Ne? Aber das passiert mir durchaus nochmal. Aber meine Hauptnahrung ist trotzdem Original Beans, was Schokolade angeht.
Ich glaube, bei den anderen ist es dann wieder umgekehrt. Die würden sagen so, boah, wenn der Basti jetzt sehen würde, mit was für ein Olivenöl ich hier gerade auf meinem Salat tue. Oh, ich weiß nicht. Also, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja klar, das ist halt so, ne? Aber da gibt schon genug Guilty Pleasures, die man im Leben sicherlich noch hat. Obwohl ich mittlerweile ja echt zu wenig Alkohol trinke, ich rauche nicht. Lebe ja so asketisch.
Ist doch gut.
Ja.
Ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir machen weiter auf Lesbos, wenn wir euch besuchen, weil einige Fragen haben wir schon geklärt. Und den Zuhörern können wir noch auf den Weg geben, schickt eure Fragen gerne an uns bei Instagram oder per Mail. Instagram findet sie uns unter Freaks to Table und per Mail schickt sie einfach an die Social Media at freakstotable.com. Und ich sage nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen, wir sehen uns auf Lesbos.
Ich bedanke mich bei dir, ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Wir sind wieder am Ende angelangt und ich möchte die Chance wieder einmal nutzen, um mich bei unserem Gast Basti zu bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich kann jetzt schon verraten, ich freue mich wahnsinnig drauf, im November dann nach Lesbos zu fliegen. Vielen Dank auch an euch und bis zum nächsten Mal.